Preistreiber bei Immobilien, Wertschöpfung für die Region. Die Rede ist von Freizeitwohnsitzen. Welche Rolle spielen sie für den Tiroler Wohnungsmarkt? Wie lassen sich die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut bringen? Von Eigentümerinnen, Gemeinden und Einheimischen auf Wohnungssuche. Genau darüber sprechen wir heute in Adlerohren, dem Podcast des Tiroler Landtags. Staffel 2, Folge 1. Freizeitwohnsitze. Wird Tirol zur Kulisse? Unsere heutigen Gäste sind Dominik Meinusch. Er ist Abgeordneter für den VP Landtagsclub, wohnt auf den Fügen und seit 2018 sitzt er im Tiroler Landtag. Seit 2024 ist er zudem Landtagsvizepräsident. Alexander Gamper. Er ist Abgeordneter für den FPÖ-Landtagsclub, wohnhaft in Kitzbühel und ebenfalls seit 2018 im Tiroler Landtag.
Hallo.
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 Grüß Gott.
Herzlich willkommen, ich bin Tatjana Lukasch und das ist Adlerohren, der Podcast des Tiroler Landtags. Herzlich willkommen auch an die heutigen Abgeordneten, die zu uns gefunden haben. Schön, dass Sie da sind. Ich würde mit Ihnen anfangen, Herr Meinusch. Und zwar hätte ich gern zu Beginn persönlichen Gedanken oder persönliche Erinnerung zum Thema Freizeitwohnsitz. Gibt es da irgendetwas, das Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, das Sie uns gerne erzählen würden?
Also das Thema Freizeitwohnsitze schreibt viele Geschichten in unserem Land. Manch gute, manch schlechte. Und ich habe eine gute Geschichte mitgebracht. Ich bin auch Bürgermeister in meiner Gemeinde in Fügen und wir sind selbstverständlich als Tourismusgemeinde auch stark mit dem Thema Freizeitwohnsitzen beschäftigt und wir kontrollieren das auch sehr rigoros. Und bei diesen Kontrollen ist es gelungen, eine Doppelhaushälfte, die von einer belgischen Dame bewohnt war, wieder auf den Markt zu bringen. Also die Dame hat nach erfolgreicher Feststellung des Freizeitwohnsitzes dann diese Doppelhaushälfte veräußert. Und einige Tage später kommt bei uns in der Gemeinde den Flur herauf eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die dort ihren Hauptwohnsitz anmelden wollten. Und das ist ja fast schon ein wenig kitschig. Das ist nämlich die Bilderbuchgeschichte, was die Kontrollen von Freizeitwohnsitzen wirklich bringen. Sie schaffen es, dass eine junge Familie wieder eine Perspektive in ihrer Region hat. Und das ist die Mühe jedenfalls wert.
Danke für die gute und repräsentative Geschichte, wie es auch ausgehen kann. Herr Gamper, Sie haben auch eine persönliche Geschichte mitgebracht zum Thema Freizeitwohnsitze. Sie sind ja in Kitzbühel ansässig. Was haben Sie uns zu erzählen?
Ja, bei uns ist das Thema Freizeitwohnsitz omnipräsent und man hat so immer so das Gefühl, wenn man auf Kitzbühel schaut, das ist eigentlich das einzige, das schlagende und das wirkliche Thema, ist der Umgang mit Freizeitwohnsitzen. Selber habe ich mit dem, außer den Erklärungen von der Bevölkerung heraus, nie wirklich was mitgekriegt. Bis zu dem Zeitpunkt, als meine liebe Mama gestorben ist, dann habe ich mit meinem Bruder eine kleine Wohnung geerbt. Und als erstes, wer bei mir aufgeschlagen ist, war der Makler und hat gesagt, hör zu, verkauf uns die Wohnung, die haben wir auf dem Markt und wir werden die sofort veräußern. Wir haben dann gesagt, nein, das wollen wir nicht machen, das ist unser Zuhause, da sind wir aufgewachsen, das sollen wir wieder vermieten. Das nächste war dann, dass der Makler gesagt hat, passt, er hat einen Haufen Deutsche, die Wartelisten ist sehr lange und du könntest die sofort als Freizeitwohnsitz weitervermieten. Und wir haben gesagt, nein, das machen wir auch nicht. Wir sind Gott sei Dank, mein Bruder und ich, so weit abgesichert, dass wir nicht wirklich jeden Euro jetzt und umdrehen müssen. Und haben dann gesagt, nein, diese Wohnung soll eine Familie bekommen, eine einheimische Familie, die soll genauso aufwachsen, wie wir aufgewachsen sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Robin Hood oder der Samariter von Kitzbühel bin, aber es geht darum, dass man darüber nachdenkt, man kann nicht etwas fordern, ja, oder eine Meinung dazu haben und dann ganz anders da denken, nur weil man schnell mal den Euro nachjagen muss. Wobei ich es schon verstehe, wenn es in manchen Familien so eng hergeht, dass man schon darüber nachgeht, wie könnte ich besser vermieten. An einen Deutschen vermietet würde die Wohnung natürlich das Doppelte bringen, als ich jetzt bekomme mit einer einheimischen Familie. Ja. Aber zumindest kann ich mal jeden Tag in den Spiegel reinschauen und sagen, na, das passt da, so wie wir es gemacht haben.
Danke. Jetzt haben wir ja mit einer persönlichen Geschichte gestartet und die politische Position ist ja aber dann immer nur mal eine andere Ebene. Herr Gamper, würden Sie vielleicht gleich im Anschluss mal Ihre politische Position darlegen und wenn ich bitten darf, es wird einen zeitlichen Rahmen dafür geben für dieses Statement. Unter 2 Minuten wäre fantastisch, ansonsten ertönt ein Signal, das uns in das Statement abkürzen wird.
Also die politische Einstellung dazu war grundlegend eine andere vor ein paar Jahren noch, wie sie sich jetzt entwickelt hat. Aus dem heraus, weil ich mich mehr mit den Freizeitwohnsitzen beschäftigen habe müssen. Wir müssen jetzt dann als erstes einmal unterscheiden, reden wir von Hauptwohnsitzen, die illegal als Freizeitwohnsitz genutzt werden, oder reden wir von den Freizeitwohnsitzen, die ohnehin schon bei uns sind und so auch den Bedarf da haben und die so genutzt werden. Und da haben wir ja jeder Ort in Tirol eine gewisse Quote, die mittlerweile auch nicht mehr ausgeschöpft werden kann. In Kitzbühel haben wir bei 16%, da geht nichts mehr drüber. Das heißt, die Diskussion um einen Freizeitwohnsitz in Kitzbühel hat sich sowieso erübrigt. Aber Kitzbühel steht jetzt zum Beispiel an 26. Stelle bei 277 Orten in ganz Tirol. Und das Freizeitwohnsitzthema betrifft vielleicht 15, vielleicht 18 oder 20 Orte in ganz Tirol. In den anderen Orten ist das kein Thema. Es gibt Orte in Reutte draußen, die haben eine Freizeitwohnsitzquote von 57% bei 48 Wohneinheiten. Die müssen ja froh sein um an jeden Freizeitwohnsitz, den sie haben, weil das bringt ja auch Leben in den Ort anstatt an Abwanderung.
Danke für die politische Position, Herr Meinusch. Wie schaut Ihre politische Position zu dem Thema aus?
Das Thema Freizeitwohnsitze ist ganz eng verknüpft mit der allgemeinen Bodenpolitik des Landes und mit der Frage, wie wir leistbare Wohnräume für die lokale Bevölkerung garantieren können in Zukunft. Deshalb ist der Themenkomplex viel weiter und viel komplexer. Ich versuche es so kurz wie möglich. Wir erleben eine Preisdynamik am Wohnungsmarkt, die seinesgleichen sucht. In wenigen Jahren nahezu eine Verdoppelung der Immobilienpreise. Wir haben eine Bedarfsstudie, eine wissenschaftlich aufgearbeitete Studie über den Bedarf an Wohnraum in Tirol, der feststellt, dass fast jede vierte Wohnung in diesem Land, 100.000 Wohnungen ohne echte Hauptwohnsitzmeldung in diesem Land bestehen. Jetzt gibt es da viele Gründe dafür. Aber wenn ich alle erklärbaren Gründe abziehe, dann bleibt jedenfalls eine Zahl jenseits der 50.000, für die es keinen Grund gibt, warum dieser Wohnraum leer steht. Und genau diese Entwicklung führt eben dazu, dass die Preise immer steigen, weil dieser Leerstand eng mit Spekulation und mit Investition in Betongold verbunden ist. Und dafür ist unser Land einfach zu schade, um zu sagen, wir verbrauchen unsere Bodenressourcen für Immobilienspekulation oder für die Nutzung illegalerweise als Freizeitwohnsitze zu Erholungszwecken irgendeine Ferienresidenz von ausländischen Gästen. Dafür ist der Wohnraum unter Grund und Boden zu teuer. Die Preisdynamik, die dadurch entsteht, weil da natürlich ein Wettbieten um die besten Plätze stattfindet und damit natürlich eine Benchmark am Immobiliensektor entsteht, die kein Ansässiger, kein Einheimischer, der mit ehrlicher Arbeit sich das Geld verdient, mehr bezahlen kann. Diese Entwicklung müssen wir stoppen. Und ein Teil dieses Stoppens ist auch, dorthin zu schauen, wo nicht nur Leerstand passiert, aufgrund von Spekulation, sondern auch dort genau hinzuschauen, wo Wohnraum der lokalen Bevölkerung entzogen wird und Feriengäste hier sporadisch ein paar Wochen des Jahres verbringen. Dafür ist unser Land zu schade.
Danke, dann kennen wir die politischen Positionen und können jetzt in die Diskussion reingehen. Also, laut den Zahlen, die ich gefunden habe, gibt es ja derzeit in Tirol 16.000 legale Freizeitwohnsitze. Und laut Tiroler Raumordnungsgesetz soll die Marke von 8% der gewidmeten Freizeitwohnsitze nicht überschritten werden. Da sind wir jetzt, wie wir bereits im Eingangsstatement gehört haben, in manchen Gemeinden natürlich schon weit drüber. Die Anzahl der derzeit illegalen Freizeitwohnsitze wird auf 10.000 geschätzt. Lieber Herr Gamper, wie ordnen Sie denn diese Zahlen ein? Was gibt es da für einen Handlungsbedarf? Wie sehen Sie das?
Nur mal, wir müssen jetzt unterscheiden, handelt es sich um Hauptwohnsitze, die illegal als Freizeitwohnsitz genutzt werden, oder handelt es sich um Freizeitwohnsitze, die ohnehin schon bei uns da sind? Die bringen natürlich eine gewisse Wertschöpfung mit. Die Freizeitwohnsitze, Sie haben die 8%-Hürde angesprochen, das ist richtig, das hat sich das Land Tirol selber mal auferlegt. Warum 8%, weiß ich nicht, das kann ich nicht erklären. Es ist halt so, man muss aber dazu sagen, dass sie das diametral komplett mittlerweile verschoben hat. Aus dieser Zeit, aus den 90er Jahren, wie diese 8%-Hürde gekommen ist, war es nur so, dass jeder zu Hause gearbeitet hat, jeder hat seinen Beruf gehabt, jeder hat auch noch sein Haus oder seine Wohnung zahlen können mit dem Beruf, mit der Arbeit, die er gehabt hat. Mittlerweile ist das ja ganz anders. Man sieht es ja an Kitzbühel zum Beispiel. Die Menschen, die in Kitzbühel wohnen oder zum Teil dort wohnen, das sind Manager, das sind große Unternehmer, die sind heute in München, die sind morgen in Berlin, übermorgen in Wien und dann sind sie halt auch in Kitzbühel. Es gibt eine Studie von der Wirtschaftskammer und auch von der Euregio, welche Wertschöpfung das die Freizeitwohnsitze bei uns bringen. Und zwar haben wir 1780 Arbeitsplätze, die fix an den Freizeitwohnsitzen hängen. Und im Vergleich, das Eckerwerk in Kitzbühel, das ist einer der größten Arbeitgeber, was wir im Bezirk haben, hat 500 bis 600 Personen angestellt. Wir haben eine Wertschöpfung daraus mit den Freizeitwohnsitzen von 190 bis 200 Millionen Euro jährlich. Das ist eine Milliarde, was man in 5 Jahren umsetzt, nur mit den Freizeitwohnsitzen. Also das heißt, dass wir heute Grund und Boden dem opfern, das kann ich so nicht gelten lassen. Viel, viel wichtiger wäre die Frage, was kann eine Gemeinde machen, um den Einheimischen das Wohnen wieder zu ermöglichen oder attraktiv zu machen. Und da geht Kitzbühel, die Stadt Kitzbühel, ganz konkret mit Beispielen voran, mit sehr guten Ideen, wie wir leistbaren Wohnraum für die Bevölkerung, für die Einheimischen schaffen können.
Es geht jetzt auch um die illegalen Bauten oder illegal genutzten Bauten. Wie sehen Sie das?
Naja, der Herr Kollege Gamper spricht die Wertschöpfung an, die aufgrund von Freizeitwohnsitzen entstehen. Das, da widerspreche ich nicht, dass damit natürlich auch Wertschöpfung entsteht. Nur ist es die Frage, braucht es, um diese Wertschöpfung zu generieren, die diese Gäste erzeugen, Freizeitwohnsitze? Das bewährte Modell in Tirol, für das Tourismusland Tirol, ist die Vermietung im Rahmen eines Hotelbetriebes. Also ich stelle mir die Frage, warum braucht ein Gast einen Freizeitwohnsitz, um nach Kitzbühel oder nach Tirol zu kommen, wo doch hochqualitative Hotelanlagen, Ferienwohnungen, private Einrichtungen zur Verfügung stehen, die den gleichen Urlaubsgenuss garantieren. Insofern die Wertschöpfung an die Freizeitwohnsitze zu knüpfen, halte ich ein wenig zu kurz gedacht, weil ja das Wegfallen von Freizeitwohnsitzen nicht zwangsweise bedeutet, dass auch die Wertschöpfung wegbricht, wenn man eine Alternative anbietet, die ja in Tirol in Form von den erwähnten Anlagen vorhanden ist. Jetzt zu sagen, lassen wir die Freizeitwohnsitze beiseite, kümmern wir uns nicht um dieses Thema, sondern sorgen wir dafür, dass wir für die ansässige Bevölkerung leistbare Alternativen zu den bestehenden Anlagen finden, sprich neue Anlagen im gemeinnützigen Sektor errichten. Das halte ich zwar für einen richtigen Ansatz, nur halte ich sie in der konkreten Diskussion um eine Nebelgranate, weil gerade das Beispiel Kitzbühel, und das ist ja die Gegend, die alles zuspitzt, die Situation sich ja ganz anders darstellt. Die Kitzbühler behaupten immer, die Freizeitwohnsitze, das sind Sonderimmobilien, das sind große Villen um 10, 20 Millionen Euro. Die kann man nicht am Markt realisieren. Es wird sich keine einheimische Familie leisten können, in diese großen, luxuriösen Gebäude einziehen zu können. Das wird stimmen. Es wird eine Reihe solcher Immobilien geben, wo dieses Argument treffend ist. Es gibt aber auch andere Fälle in Kitzbühel. Und ich bin mir nicht ganz sicher, Herr Kollege Gamper, ob Ihnen die Situation wirklich bewusst ist, die in Kitzbühel vorherrscht. Darf ich eine kurze Geschichte dazu erzählen?
Eine kurze.
Ich bin in Kitzbühel mit der Gondel hochgefahren und habe in der Gondel zufällig eine Einheimische getroffen. Und ich habe sie gefragt, wo sie wohnt. Und sie hat mir erklärt, sie wohnt da 200 Meter von der Talstation entfernt. Das ist Doppelage Kitzbühel. Und ich frage sie aus Neugier, was das für eine Wohnanlage ist, in der sie da wohnt. Ja, das ist eine genossenschaftlich errichtete Wohnanlage aus den 70er Jahren, also heute jenseits der 50 Jahre. Und ich frage sie, wie viele wohnen dort in dieser Anlage? Wie groß ist die Anlage? Ja, sie hat 8 Einheiten. Und auf die Frage, wie viele Personen tatsächlich in dieser Anlage wohnen, antwortet sie damit, sie ist eigentlich schon alleine da ganzjährig. Und das ist das Problem. Das Thema, sich Wohnungen zu kaufen und die zu Erholungszwecken als Freizeitwohnsitz zu nutzen, das ist in Kitzbühel ein Flächenbrand. Das ist nicht die Luxusimmobilie. Das sind mittlerweile auch die Wohnanlagen, die eigentlich für andere Zwecke errichtet worden sind. Und das ist das Problem, das wir haben.
Also auf das muss ich jetzt auch nochmal eingehen. Ich kenne die Geschichte, die haben Sie mir ja schon mal erzählt, auch im Plenum erinnern. Und ich habe gesagt, ich kenne das Gebiet um die Hahnenkammbahn in- und auswendig. Es gibt da keine Genossenschaftswohnanlage mit 8 Einheiten. Ich habe mir das selber sogar nur mal rausgesucht, damals, wie das aufgekommen ist. Ich habe gesagt, das möchte ich jetzt wissen, wo das ist oder wer das ist. Ich weiß ja nicht, wer in der Gondel drinnen gesessen ist. Das ist noch die andere Geschichte. Aber es ist um die Kontrollen gegangen, gell? Wir wissen ja, dass die momentane gesetzliche Handhabe, was wir dazu haben, die Kontrollen, das ist zahnlos, das funktioniert ja gar nicht. Wir haben in Kitzbühel eine eigene Juristin angestellt, die kostet uns einen Haufen Geld, die ist nur mit dem beauftragt, dass sie diesen Freizeitwohnsitz Meldungen anzeigen und so weiter, dass sie das aufarbeitet und bearbeitet. Und was ist, wir haben in 3 Jahren haben wir über 1000 Kontrollen gehabt, 4, 5 landen beim Verwaltungsgerichtshof. Wir haben das auch gewonnen aus Stadt Kitzbühel. Also man kann uns nicht den Vorwurf machen, wir würden das nicht kontrollieren, wir würden dem nicht nachgehen. Aber was ist das Conclusio? Gar nichts. Nur weil ich heute eine Villa untersage, die 20 Millionen Euro wert ist, wegen denen habe ich noch keinen einzigen Quadratmeter Grund und Boden für den Einheimischen schaffen können. Das von dem heraus ergibt sich da nichts. Also da muss man schon einmal genauer hinschauen. Und es ist auch das Einzugsgebiet Kitzbühel, ist halt was anderes wie Landeck. In Landeck, wenn man da durchfährt, links ein Berg, rechts ein Berg, in der Mitte die Autobahn. Und bei uns in Kitzbühel ist halt das einfach ist das ein anderer Hotspot. Und die Leute fühlen sich da auch wohl. Also das muss man auch reell so sehen.
Ja, und es gibt dann natürlich diese Nähe zu Deutschland und zu München.
Salzburg, und, Deutschland, München,
genau. Und die Nähe zum Flughafen. Und ich meine, diese Infrastruktur bietet natürlich für wohlhabendere Menschen wohl eine gute Basis, um sich dort einen weiteren Lebenspunkt
zu sehen. Ja, in Ordnung. Es braucht ja auch eine gewisse Sicherheit. Gell? Einmal als Wertanlage, wenn ich heute eine Immobilie kaufe, jeder kann eine Immobilie bei uns kaufen. Wenn ich das Geld davon habe, dann kann ich das machen. Ich habe auch nicht das Geld, dass ich in Wien im ersten Bezirk eine Wohnung kaufen kann. Habe ich auch nicht die Kohle. Aber das ist halt so, Angebot und Nachfrage. Es gibt halt schönere Lagen und weniger schöne Lagen.
Da möchte ich jetzt ganz kurz auf die Vorbehaltsgemeinden kommen, weil in Tirol gibt es jetzt schon fast die Hälfte aller Gemeinden, haben meine Recherchen ergeben, sind bereits Vorbehaltsgemeinden. Und was ist eine Vorbehaltsgemeinde? Die werden deshalb so gewidmet, weil der Wohnungsmarkt dort besonders unter Druck steht. Und jetzt würde ich Sie, Herr Meinusch, fragen, ob das aus Ihrer Sicht überhaupt nur ein regionales Problem ist, das jetzt rein die Gemeinden betrifft, oder ist das schon eine strukturelle Frage für ganz Tirol? Wird es irgendwann in ganz Tirol so sein, dass man einfach schauen muss, wer kauft, wann, wo, wie, wer darf da überhaupt wohnen? Wir sind ja trotzdem auch innerhalb der EU. Wie kann man das sehen?
Naja, also da die Herangehensweise ist schon richtig zu sagen, wir schauen uns regional die Situationen an und wir verstehen, dass es unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt vor Ort. Die Situation in den peripheren Regionen, wie im Außerfern zum Beispiel, wird eine ganz andere sein, wie sie in Hotspot-Regionen wie dem Zillertal oder dem Großraum Kitzbühel sein wird. Also diese Differenzierung, die macht sehr wohl Sinn, wenngleich schon erkennbar ist, dass gerade aufgrund der langjährigen Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, aufgrund der riskanten alternativen Investmentformen, das sichere Betongold nach wie vor pumpt. Und dass sehr viel Kapital natürlich auch nach Tirol drängt, um hier Kapital zu binden und zu investieren, weil Tirol eben aufgrund seiner Attraktivität als Standort auch für Immobilieninvestitionen sehr interessant ist. Also ich denke, das Thema Spekulation mit Wohnraum, das wird uns noch lange begleiten. Und ich befürchte, wenn wir nicht schnell klare Rahmenbedingungen und Spielregeln schaffen, dass es uns auch droht zu eskalieren. Insofern halte ich diese Vorgangsweise sehr wohl für richtig, die im Moment passiert, dass man also die Schrauben im Bereich Bodenpolitik in unserem Land etwas enger zieht.
Sie möchten gerne darauf replizieren?
Ja. Die Verantwortung fängt in der Gemeinde an. Bei Ihnen als Bürgermeister, bei Ihrem Gemeinderat. Ihnen obliegt es in der Gemeindehoheit, was heute gewidmet wird und was nicht gewidmet wird, wo wir heute am Wohnraum freimachen oder nicht. Ich nehme jetzt nur das Beispiel Kitzbühel. Wir haben jetzt in 15 Jahren, ich kann es kurz aufzählen, Songrup, Schattberg, Wurmfang, Einfang, Fürchterfeld, Högelrhein, Mühle, Siedlung, Badhaus, Burgstall, Ernbachgasse, Hausstadt, Malernfeld, Högel, schnell abgelesen, 453 Wohneinheiten für über 1000 Leute geschaffen. Und das liegt in der Hand der Gemeinde. Wenn wir halt hergehen und es kommt wieder ein Antrag einer zu einer Widmungsänderung, ja, vom Freiland in Bauland zum Beispiel, und ich weiß schon, der Bauwerbe ist ein Berliner, ein Münchner oder einer aus England, haben wir auch, oder Hongkong haben wir auch schon gehabt, dann weiß ich ganz genau, das wird kein Hauptwohnsitz sein und dann wird das auch nicht gewidmet. Es liegt in der Hand der Gemeinde und da nehme ich jede Gemeinde, jeden Bürgermeister und jeden Gemeinderat in die Pflicht, da genau hinzuschauen, wie wir mit Grund und Boden umgehen.
Das würde ich gerne aufgreifen, weil es eine richtige Aussage ist. der Ball liegt unter anderem bei der Gemeinde. Es braucht natürlich das Land Tirol, das also raumordnerisch die Rahmenbedingungen setzt, aber es braucht die Gemeinde oder den Bürgermeister, der als Behörde in sehr vielen Fällen zuständig ist, dass er sich auch im Rahmen dieser gesetzlichen Möglichkeiten bewegt. Und das Beispiel Kitzbühel zeigt schon, dass da in den letzten Jahren nicht immer ganz so gewissenhaft gearbeitet wurde, weil diese Villen, die Sie erwähnen, die 20 Millionen Euro wert sind, die in aller Regel noch nicht sonderlich alt sind, sondern in jüngster Zeit errichtet worden sind, die brauchen ja auch einen Baubescheid. Und die gesetzliche Regel, dass Freizeitwohnsitze nicht geschaffen werden dürfen, die gilt ja schon sehr lange. Ja. So, das heißt, wie kommt eine Familie, die hier einen Freizeitwohnsitz errichtet, überhaupt dazu, dass sie einen Baubescheid kriegt für diese Lage, für diese Nutzung? Und sie schütteln den Kopf, weil genau das kriegt sie nicht. Ja. Genau das kriegt sie nämlich nicht, weil die Baubehörde seit vielen Jahren in ihre Baubescheide hineinschreiben muss, die Anlage darf nicht zu Freizeitwohnsitzzwecken genutzt werden. So, und dann braucht es dann auch den Hausverstand zu sehen, hoppala, womöglich laufen wir da sehenden Auges in eine falsche Nutzung, wenn wir hier einen Baubescheid für diese Sonderimmobilie ausstellen. Also in erster Linie ist es schon an der Gemeinde auch abzuwägen, ist das realistisch, dass hier ein Hauptwohnsitz zur Deckung eines Wohnbedürfnisses entsteht oder nicht und dementsprechend dann auch behördlich zu agieren, zum einen. Zum zweiten, Wohnsitzkontrollen. Sie haben recht, das ist ein aufwendiges Verfahren. Wir bedienen uns einer Security-Firma an, ich nehme an Kitzbühel ebenfalls, die also das Ermittlungsverfahren vor Ort führt. Wir haben ebenfalls einen Juristen im Haus, der die Bescheide erledigt. Der Aufwand ist recht umfassend und umfangreich, da gebe ich Ihnen recht, aber Sie müssen sich in Erinnerung rufen, welchen Effekt hat diese Kontrolle realpolitisch. Wenn wir Hausnummer davon ausgehen, wir haben 10.000 Freizeitwohnsitze illegalerweise in diesem Land.
Ja.
Und es gelingt uns, diese 10.000 Freizeitwohnsitze aufzudecken und dem Markt zuzuführen, dann werden am Markt 10.000 Wohnungen für Einheimische, für Hauptwohnsitzzwecke zur Verfügung stehen. Das ist der realpolitische Effekt. Das Exekutieren von illegalen Freizeitwohnsitzen erspart uns das Bauen von neuen Wohnanlagen. Das müssen Sie sich bewusst sein. Stellen Sie sich eine Wohnanlage mit 10.000 Wohnungen vor. Was das für eine Größenordnung ist, was da für ein volkswirtschaftlicher Aufwand dahinter steht, den sparen wir uns, wenn wir ordentlich kontrollieren.
Also da muss ich jetzt drauf antworten. Ja. Ja. Erstens einmal, Herr Bürgermeister, Sie haben jetzt zwei Sachen vermischt. Nummer eins, wenn halt eine Realität verkauft wird, dann ist es im Normalfall ein Hauptwohnsitz, weil man keine Freizeitwohnsitze mehr widmen können. Das ist das eine. Sie unterstellen demjenigen, der jetzt einen Hauptwohnsitz gekauft hat, und der Verkäufer ist immer nur der Einheimische, der das weitergibt. Sie unterstellen, dass der als Freizeitwohnsitz verwendet wird. Wie wir wissen, kann ich 10 Häuser kaufen und wenn eine Hauptwohnsitzmeldung drauf ist, das sollte nicht das Problem sein. Ich finde das nicht ganz fair, denn wenn ich heute ein Haus verkaufe, es kauft jemand, dann kann ich nicht sagen, das ist ein Freizeitwohnsitz. Es hat diese Selbstauskunft von der BH gegeben, die haben es mittlerweile auch ausgestrichen. Es muss ohnehin bekannt sein, dass es nur als Hauptwohnsitz verwendet werden darf. Aber was machen die Leute draußen? Die haben jetzt in der Realität gekauft ein Haus und dann steht es immer frei, dass er mal nachschaut, wie es dem Haus geht. Dann kommt er am Wochenende her oder da hat er mal Rosenmann. Das nächste Mal muss er schauen, ob das Wasser funktioniert, dass nichts abgefroren ist. Und somit kann der das Haus auch nützen. Wenn der eine Briefkastenfirma noch zusätzlich draufhängt, dann hat er eine Firma noch drauf, dann kann er seine Mitarbeiter auch noch zu Ferien- oder zu Teambuilding-Zwecken dort einquartieren. Also das ist ja alles nicht das Problem.
Ist das jetzt eine Anleitung zum Gesetzesbruch? Oder
nein, ist es nicht. Aber das ist eine Feststellung nur mal, dass das Gesetz, wie es momentan ausgestaltet ist, einfach nicht funktioniert und zahnlos ist. Ich habe im Jahr 2019 sogar selber einen Antrag eingebracht als FPÖ an den Landtag. Der Landtag soll an die Bundesregierung herantreten, dass sie endlich einmal das Meldewesen reformieren und dass sie da schauen, dass das wieder neu ausgestattet wird, weil man momentan mit diesem Meldewesen, wie wir es momentan haben, funktioniert die Kontrolle nicht. Das wurde abgelehnt. Also das ist postwendend wieder von Minister Beschorn damals zurückgekommen und hat gesagt, nein, das ist jetzt eine Geschichte, das interessiert nur ein paar wenige Orte in Tirol oder in anderen Bundesländern auch. Aber es ist jetzt keine Herausforderung, dass man das auf Bundesebene umgestalten muss. Also mir kann man sicher nicht den Vorwurf machen, dass wir da zugeschaut hätten und das immer so hinnehmen, so wie das gewesen ist. Es ist einfach nicht gewollt.
Also Sie sind ja Teil des gesetzgebenden Organs und Sie waren ja auch anwesend, wie der Landtag ein Gesetz beschlossen hat, das Leerstandsabgabengesetz, vor kurzer Zeit reformiert, in dem genau das, was Sie ansprechen, geregelt wurde, nämlich, dass diese Verschneidung von Gebäude- und Wohnungsregister mit dem zentralen Melderegister funktioniert, dass man das eben tun kann, um so den Gemeinden ein Handwerkzeug in die Hand zu geben, mit dem sie effektiv Kontrollen durchführen können. Und ich sage Ihnen aus meiner Praxis, ich bin Baubehörde als Bürgermeister und ich erlebe es tagtäglich, diese Kontrollen funktionieren einwandfrei und sie führen letztlich auch zu einer Nutzungsuntersagung, die auch der gerichtlichen Überprüfung standhält. Also das Konstrukt, das rechtliche Konstrukt, das wir in Tirol haben, um diesen Machenschaften Herr zu werden, das ist vollumfassend tauglich.
Aber Sie vermischen wieder zwei Sachen, Herr Bürgermeister, nämlich die Leerstandsabgabe mit der Freizeitwohnsitzabgabe. Wir reden jetzt da von Freizeitwohnsitzen. Wenn ich heute eine gescheite Freizeitwohnsitzabgabe habe, eine gescheite, wo der Ort oder die Stadt das selber entscheiden kann, wie hoch das die liegt, Gemeindeautonomie, da kann ich so viel Kohle machen als Kitzbühel, da bleibt fürs Land Tirol und für andere gemeinnützige Projekte auch noch was über, hundertprozentig.
Ja, aber Herr Kollege Kamp, jetzt Hand aufs Herz. Es wird doch wohl nicht die Strategie unseres Landes sein, dass wir sagen, wir besteuern den Leerstand und lösen damit unsere Probleme, weil wir das Geld verwenden können, um gemeinnützig zu investieren.
Das habt ihr aber gemacht.
Das Ziel unseres Landes muss sein, in einem Land, in dem wir 14% theoretisch bebaubare Flächen haben, theoretisch, dass wir auf unser Land und den Grund und Boden in diesem Land aufpassen und dass wir bedarfsgerecht bauen und nicht unser Land ausverkaufen für irgendwelche Spekulations- oder Freizeitwohnsitzzwecke.
Aber das hat ja mit der Leerstandsabgabe nichts zu tun.
Die Leerstandsabgabe, ich will die Leerstandsabgabe eigentlich gar nicht haben, ja, weil ich sie gar nicht brauche.
Ja, ich möchte, beschlossen,
dass die Wohnungen genutzt werden. Dann, ja, brauche ich keine Leerstandsabgabe, weil ich keinen Leerstand habe. Wohnraum für die Tiroler Bevölkerung, das ist ja eigentlich Selbstrede.
Ja, ist ja fast schon ein bisschen kommunistisch, weil wenn ich halt hergehe, Entschuldigung, wenn ich da noch einspreizen darf, aber wenn ich halt hergehe und ich habe eine kleine Wohnung und ich will mir die halten, weil meine Tochter in ein paar Jahren zum Beispiel studieren anfängt, ich sage jetzt einmal in Innsbruck, dann sei es ja wohl mir überlassen, ob ich die Wohnung vermiete oder verkaufe oder einfach da halt in meinem Eigentum. Also wir als Freiheitliche haben da einfach einen komplett einen anderen Zugang, glaube ich.
Ich möchte ganz kurz nur einmal zu diesen Kontrollen zurück, ja, weil wir sind jetzt beim gesetzlichen Rahmen gewesen und vorher waren wir bei den Kontrollen und da will ich nur einmal hin, weil so viel Geld man mit diesen Abgaben dann auch verdienen kann, wird natürlich schon Schindluder mit diesen illegalen Freizeitwohnsitzen getrieben und es werden ganz viele Maßnahmen, Sie haben schon einige vorher genannt, dass man das als Firmensitz umwidmet. Oder es gibt ja ganz viele Verschleierungstaktiken, damit das Ganze so ausschaut, als wäre es ein genutzter Hauptwohnsitz, dass Müll hingebracht und dann wieder abtransportiert wird, Zeitschaltuhren, Rasenmäherdienste, also ich meine, da gibt es ja alles Mögliche, da wachsen ja skurrile Blüten in dem Ganzen. Und die Kontrolle, von denen Sie, Herr Meinusch, ja offensichtlich vorher schon gesprochen haben und die bei Ihnen im Ort offensichtlich ganz gut funktioniert, weil unter Ihrer Ägide, und es ist Ihnen ein Anliegen, die passiert ja teilweise selbst, das ist jetzt alles auf Gemeindeebene, eben teilweise durch Security-Firmen, die dann aber in Schlafzimmer reinfilmen und da fragt man sich dann auch, wo ist die Grenze, dass man kontrolliert und wo ist die Grenze quasi der Privatsphäre oder es wird in den Gemeindeverbänden geregelt. Aus meiner Sicht heraus ist vielleicht auch die Uneinheitlichkeit ein bisschen ein Problem und könnte anders geregelt werden. Vielleicht, Herr Meinusch, wie sehen Sie das? Ist das eine Grundwurzel des Übels in dieser Kontrolle, dass jeder das selbst organisieren muss, wie das kontrolliert wird und das nicht vom Land aus gemacht wird? Oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist leider, die Antwort ist langweilig. Es ist eine gesetzliche Vorgabe, eine verfassungsrechtliche, dass die Gemeinden dafür ihre Zuständigkeit haben. Das heißt, es wird bei den Gemeinden bleiben, dass sie also ihre Baubescheide exekutieren und vollziehen. Dass das unterschiedlich gehandhabt wird, das glaube ich, weil eben die Erfahrung, auch wie ein solches Ermittlungsverfahren durchgeführt werden muss, noch fehlt. Also man wird sich so hinhandeln, wie man am einfachsten diesen Tatbestand feststellen oder eben nicht feststellen kann. Ich weiß von den Berichten aus Kitzbühel, dass es dort oftmals schon sehr ungut zugeht und dass dort auch oftmals in die Privatsphäre eingegriffen wird, das verurteile ich. Das halte ich auch nicht für notwendig. Ich glaube nicht, dass es das braucht. Ich glaube, dass es genug Möglichkeiten gibt, um diese Nutzung festzustellen oder nicht. Und ich appelliere auch an die Verantwortungsträger draußen im Land, an die Security-Firmen, die das vollziehen, dass sie da mit der notwendigen Sorgfalt, aber auch mit dem Fingerspitzengefühl und der Empathie drangehen. Das sollte nicht passieren, dass da in Wohnzimmer hineingefilmt wird. Und das ist auch nicht notwendig.
Es geht ja nicht nur um die Security, die da draußen sind. Von mir aus, bei uns macht es die Stadtpolizei im Auftrag vom Stadtamt zum Beispiel. Ja. Es geht ja darum, dass wir eine politische Kleinpartei bei uns im Land drinnen haben, der wichtigste Thema ist der Freizeitwohnsitz, sage ich jetzt einmal, wenn die alle anderen Themen ausgehen, nachher ist das willfährige und das praktische Thema, die sie nachher hervorziehen. Und was haben die gemacht? Die haben eine anonymisierte Webseite gemacht, wo man anonym Angaben eingeben kann, dass der Nachbar vermutlich einen illegalen Freizeitwohnsitz bewohnt und so weiter. Und das geht dann an die Gemeinde. Also die beschäftigen die Gemeinden rund um die Uhr mit solchen Geschichten. Und das ist eine Geschichte, die sie einfach nicht haben möchte, dass einer seinen Nachbarn anonym anzeigt. Das ist eine Bespitzelungstaktik und das brauchen wir bei uns nicht. Sie haben bei Ihnen in der Gemeinde 0,8% Freizeitwohnsitze, was ich gesehen habe. Es gibt natürlich andere Gemeinden, die wesentlich mehr haben. Ist im Fügen natürlich einfacher zum Kontrollieren, als wir in Kitzbühel oder in Hopfgarten zum Beispiel oder in Tiersee. Tiersee ist sowieso über drüber.
Aber 0,8% sind die Legalen, die kontrolliere ich ja nicht. Ich kontrolliere ja die mutmaßlich Illegalen. Und dazu ist es natürlich schon für eine Behörde, die das zu vollziehen hat, sehr angenehm oder zeitersparend, wenn sie Indizienlagen hat. Wenn es jemanden gibt, der weiß, da bei diesem Haus, da parkt immer nur das gleiche Kennzeichen und das nur sporadisch im Jahr, das erleichtert natürlich der Behörde dann auch das Finden und das Finden von Freizeitwohnsitzen. Und insofern halte ich diese Hinweise aus der Bevölkerung jetzt nicht für problematisch, sondern eher sogar für förderlich, um den Vollzug zu verbessern. Dass das natürlich dann oftmals Denunziantentum hervorruft und oftmals menschlich problematisch wird, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber im Sinne des großen Ziels, Wohnraum zu mobilisieren für die lokale, regionale Bevölkerung, ist es sehr wohl hilfreich, wenn man weiß, wo Verdachtsfälle bestehen.
Wenn Sie als Bürgermeister bei Ihnen im Fügen, im Heimatgebiet unterwegs sind, zum Wandern, zum Skifahren oder zum Biken im Sommer, wie viele Stadel gibt es, die illegalerweise ausgebaut sind von den Bauern und wie viele haben Sie schon angezeigt als Bürgermeister?
Ich habe wenig Berganteil in meiner Gemeinde und damit auch wenig Stadel und Asten, die vermeintlich Freizeitwohnsitze sind, also kurzum keine. Bei mir beschränkt sich diese Freizeitwohnsitzkontrollen auf Anlagen, die typischerweise Wohnanlagen sind und sich dort über die Jahre Veräußerungen ergeben haben und letztlich dann Wohnungen an Nichtösterreicher mit Nicht-Hauptwohnsitzzwecken verkauft werden. Und das ist eigentlich auch das Sensible und Dramatische. Wir haben in Wohnanlagen, die urtypisch für die lokale Bevölkerung errichtet wurden, heute einen Anteil an illegaler Fremdnutzung, die ihresgleichen sucht. Nochmal, 100.000 Wohnungen in unserem Land tatsächlich ohne Hauptwohnsitzmeldung.
Darf ich an dieser Stelle nur mal nach Europa blicken? Weil glauben Sie beide, dass es so ist, dass wir quasi die Vorhut sind von dem, was in Europa dann weiterhin passieren wird? Weil es gibt ja viele Orte in Europa. Schauen wir nach Spanien, in Südtirol sind sie auch betroffen, dann ganz krass in Sylt. Es gibt ja ganz viele Örtlichkeiten in Europa, die dieselben Probleme haben wie wir in Tirol, nur dass es hier halt einfach wirklich durch die Decke geht, schon seit Jahren. Kann man von anderen Orten da was lernen oder kann man da Vorbild sein für den Rest von Europa? Gibt es dazu eine Meinung?
Ich glaube, das wird sich ein Stück weit selber regeln auch. Ich erinnere an das Beispiel, an diese Zeiten, wo jeder in Portugal unten ein Haus haben wollte, ein Finca oder sonst irgendwas. In Mallorca war es das Gleiche. Dann hat es die ganzen Timesharing-Projekte gegeben, wo man sich einkaufen hat können für ein paar Wochen im Jahr und jeder hat irgendwo am Freizeitwohnsitz, das waren echte Freizeitwohnsitze, nicht bei uns, nicht so wie bei uns jetzt. Ja. Und das ist halt einmal hat die Runde gemacht mit mehreren Inhabern von einer Realität, ähnlich vor einem Buy-to-Let-System zum Beispiel, wie es bei uns auch teilweise möglich ist, teilweise auch notwendig ist, damit Betriebe am Leben erhalten werden können. Das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Aber ich glaube, das wird sich regeln. Also es wird immer gute Lagen geben, die werden immer einen Haufen Geld kosten. Das wird sich auch kein Einheimischer leisten können. Wichtig ist, wie wir als Gemeinde mit Neuwidmungen umgehen. Weil wenn schon mal ein Haus da ist, dann ist das Haus da. Dann habe ich wenig Einfluss drauf. Und Sie als Bürgermeister wissen auch, als Baubehörde, wenn da nichts dagegen spricht, ja, dann sollte er anreißen und dann sollte er neu bauen. Das ist halt einfach so. Ob das Haus dann über mehrere Göttaschen dann wieder drüber geht an andere Besitzer, da haben wir keinen Einfluss, dann haben wir Sie als Bürgermeister keinen Einfluss. Die steht demjenigen auch zu.
Das veräußert selbstverständlich. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand mehrere Häuser besitzt, als er braucht. Das ist überhaupt nicht das Thema. Es kann jeder so viele Wohnungen in diesem Land kaufen, wie er will. Ich stelle nur einen Grundsatz auf. Ich sage, Tiroler Wohnraum für die Tiroler Bevölkerung. Nona net, das ist doch nachvollziehbar und logisch. Und ich sage, wenn jemand eine Immobilie erwirbt, dann muss er mit der Verpflichtung, muss ihm die Verpflichtung auferlegt werden, dass er dafür sorgt, dass diese Wohnung auch dem Markt zugeführt wird. Entweder er bewohnt es selbst oder er vermietet es. Das muss Grundregel sein. Wir können nicht weiter so viel Leerstand in diesem Land produzieren, wie wir es die letzten Jahre getan haben. Wir verkaufen unser Land aus.
Naja, wir haben jetzt das Projekt Haus Stadtfeld in Kitzbühel zum Beispiel, wo wir einheimischen Wohnraum wieder zur Verfügung stellen. Da werden Reihenhäuser gebaut, Doppelhäuser, aber auch zur Einzelbebauung mit kleinen Grundstücken. Das Grundstück wird verkauft um, sage ich mal, 290 Euro pro Quadratmeter. Das ist in Kitzbühel natürlich, das ist einheimischen freundlicher Preis, weil wir machen ja genau das, dass wir die Vertragsraumordnung, was das Land als Werkzeug den Bürgermeistern und den Gemeinden zur Verfügung stellt, das verwenden wir auch. Und wir geben diese Grundstücke sehr günstig ab. Nur, wenn ich mir das jetzt anschaue, wie die bauen müssen, wie sie das bebauen müssen, da geht keine Familie unter 800.000 Euro, zieht die in so ein Wohnhaus ein. Also wer soll sich denn das leisten können? Das geht nicht.
Aber die Bebauung haben Sie als Stadtrat der Stadt Kitzbühel ja selbst in der Hand.
Bitte?
Die Bebauung haben Sie ja in Ihrer Entscheidungsfunktion in Kitzbühel selbst auch in der Hand.
Wir bauen das sogar mit gemeinnützigen Wohnträgern.
Wunderbar.
Ja, aber super. 800.000, das kann sich kaum mehr eine Familie leisten bei uns.
Ich würde Sie bitten, dass Sie dafür Sorge tragen, dass diese Wohnanlage dann auch langfristig auf Bestandsdauer der einheimischen Bevölkerung zur Verfügung steht.
Ja, natürlich. Die Gemeinde sichert sich natürlich mit Veräußerungsverboten und so weiter Vorkaufsrechten ab. Das ist eh klar, ja.
Wir kommen zum Schluss unserer Diskussion. Ich bedanke mich sehr für dieses schöne, wertschätzende Gespräch bis jetzt. Ich komme ja ursprünglich aus Seefeld und da habe ich jetzt nur eine persönliche Frage mitgebracht. Und zwar, hier wird ja ganz viel gebaut, um alles so ein bisschen zu kompensieren und quasi allen Raum zu bieten in diesem Raum Kitzbühel, so wie ich das jetzt verstanden habe. Hier wird ein bisschen andere Schiene gefahren. Meine Frage ist, wann kippt ein Ort aus Ihrer Sicht, gern Sie zuerst, von lebenswert zur Kulisse? Weil in der Nichtsaison kann ich mich natürlich schon sehr lebhaft erinnern, da war herzlich wenig los in meinem Heimatort. Es war alles zu und man hätte dann Strohballen durchs Dorf wehen können. Wo ist die Prozentzahl, wo Sie zum Beispiel persönlich empfinden würden, die 8% sind Ihnen als Kitzbühler jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig, aber wann ist der Deckel drauf? Jetzt ganz persönliche Meinung.
Ich glaube, der Unmut kommt dann, wenn die Bürger einer Stadt, so wie es bei uns ist, einfach nicht mehr zufrieden sind, wie sich eine Stadt entwickelt. Die 8% ist ja eine auferlegte Hürde, was das Land gemacht hat. Wir sind bei 16%. Aber ich gebe zu, in Kitzbühel gibt es auch Ortsteile, wo viele Häuser drinnen stehen, wo das ganze Jahr der Rollladen nach unten ist. Es ist halt so. Aber nur mal, das ist halt auch eine Geschichte. Jeder kann kaufen, jeder kann verkaufen und man hat es halt kaum in der Hand, wie sie ein Ortsteil dann gestaltet. Das ist die eine Geschichte. Ich würde sagen, wir müssen schauen, dass man wieder Grund und Boden, so wie es der Herr Bürgermeister gesagt hat, dass wir das wirklich sichern für die Einheimischen und dass wir bei jeder Widmung, das habe ich heute schon ein paar Mal gesagt, immer wieder darauf schauen, für wen widmen wir diese Grundstücksflächen. Bleibt es bei uns oder läuft es Gefahr, dass die veräußert wird irgendwo hin, wo es eigentlich nicht hin soll?
Wie sehen Sie das mit der sozialen Identität?
Guter Ansatz, zu sagen, bauen wir bitte nur noch das, was unser Land auch braucht und schauen wir, dass das garantiert ist, dass es dem auch zugeführt wird. Das ist ja auch meine Aussage. Ich würde Sie nochmal bitten, schauen Sie bei sich in Kitzbühel, dass das auch so gelebt wird, weil die Statistiken und die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen ganz krass in die gegenteilige Richtung. Zur Frage, wie lange ist ein Ort lebenswert und wann wird er zur Kulisse? Übrigens eine schöne Metapher. Wir haben in unseren Regionen ein Lohnniveau. Die arbeitende Bevölkerung hat ein gewisses Niveau an Haushaltseinkommen. Und solange dieses Haushaltseinkommen, das eine Familie erwirtschaften kann, mit ordentlicher Arbeit, solange das ausreicht, um Grundbedürfnisse zu befriedigen, Wohnung, Essen, Kleidung und sich ein ordentliches, halbwegs luxuriöses Leben leisten zu können, solange das ausreicht, solange ist ein Ort lebenswert. Aber wir stellen heute fest, dass die Menschen weit mehr wie die Hälfte ihres Einkommens brauchen, um alleine das Dach über den Kopf zu finanzieren und am Ende viele hundert Euro fehlen, um andere Dinge zu besorgen und organisieren, dann wird ein Ort nicht mehr lebenswert. Und diese Situation haben wir leider allzu oft. Eine Steigerung der Immobilienpreise in unter 10 Jahren umfasst das Doppelte in meiner Gemeinde.
Dann würden wir jetzt zum Spiegelmoment kommen. Herr Gamper, haben Sie Ihrem gegenübersitzenden Abgeordneten gut zugehört und haben eine Sache gehört, die Sie gerne in eigenen Worten wiederholen und wertschätzend hervorheben möchten?
Absolut. Erstens darf ich mich für das sehr freundliche Gespräch in dem Format, in dem Rahmen bedanken. War interessant und ich glaube, es war insofern wichtig, dass man über das Thema Freizeitwohnsitze mal offen redet. Weil es werden sehr viele Schlagzeilen produziert und da wird darauf hin und her geritten, wer ist schuld und der schwarze Peter wird hin und her geschoben. Aber ich glaube, es wäre an der Zeit und es wäre gut und es tut uns auch gut als Landtag, dass man sich mit dem Thema wirklich einmal genauer auseinandersetzt, was ist gut und was ist schlecht. Was für einen Ort gut ist, haben Sie ja gesagt, mag für den anderen nicht gerade das Beste sein. Ich nehme nur mit, was Sie zum Schluss jetzt gesagt haben, Herr Kollege Meinosch, nämlich die Wirtschaft und die Betriebe, dass man die unterstützt, dass man schaut, dass die einen Aufschwung wieder erleben, weil es ist momentan auch ein bisschen zart für manche, muss man ganz ehrlich sagen, egal in welchem Bereich von Tirol, das wir jetzt sprechen. Und ich nehme das jetzt mit, für mich in Kitzbühel, wir haben eine große Herausforderung im Bereich der Innenstadt. Die Innenstadt stirbt aus, die Gastronomie geht weg, das ist ein Riesenmanko, das ist ein großes, großes Problem bei uns in Kitzbühel. Es kommen immer mehr, wir sagen immer Fetzengeschäften dazu, weil Gewandgeschäften, die wir da innen haben. Und de facto ist wirklich so, dass wir ein Problem haben, dass Gastronomie belebt, Gastgärten belebt. Das sieht man ja in Innsbruck, da ist was los. Und da haben wir ein großes, großes Problem. Also ich nehme das von Ihnen mit, dass man sagt, gerade im Bereich Wirtschaft, im kleinen Bereich, so gut es geht, dass man das stärkt und das wieder auf Vordermann bringt. Das würde nämlich dem Ganzen zugutekommen.
Danke. Und Ihr Conclusio und gern auch der Spiegelmoment vom Abgeordneten Gamper?
Ja, ich honoriere den Ansatz, den Sie wählen, zu sagen, wir müssen schauen, dass wir auf eigene Faust Projekte entwickeln, die wir den Einheimischen zur Verfügung stellen können. Sie haben eine Reihe an Wohnanlagen oder Gegenden erwähnt, in der die Stadtgemeinde Kitzbühel schon aktiv Wohnraum schafft für die eigene Bevölkerung. Das nehme ich sehr wertschätzend und lobend zur Kenntnis und motiviere dazu, dass wir alle im ganzen Land darum schauen, dass wir im gemeinnützigen Sektor Wohnungen errichten, gleichzeitig auch den frei finanzierten Sektor Wohnungen bauen lassen, aber dass wir unterm Strich immer darauf achten, dass das, was geschaffen und gebaut wird, auch seinem Zweck zugeführt wird.
Danke für das konstruktive Gespräch und die erste Folge in dieser zweiten Staffel von Adlerohren. Wir haben gesehen, Freizeitwohnsitze sind mehr als eine juristische Kategorie und sie berühren Fragen von Heimat, von Gerechtigkeit, von Eigentum und Zukunft. Und es ist halt immer schwer, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Aber dafür ist die Demokratie da, dass man miteinander redet und beste Lösungen findet. Also vielen Dank fürs Dabeisein. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und eine gute Bewertung da und teilt eure Gedanken mit uns unter adlerohren@tirol.gv.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis bald. Servus, pfiat euch.
Pfiat euch.
Dankeschön.
Danke dir. Ciao.